So, ich hoffe, Ihnen hat das mit Eröffnung gesprengt. Ich begrüße Sie zum heute nachmittägigen Vortragsstrang zum Thema Sicherheit. Unser nächster Vortrag ist von Frank Richter, hier an der Uni Postmaster und Webmaster. Andere Richtung,
Ich bin das.
Ist als Postmaster der Uni sowieso mit dem Thema Spam vertraut. Und wie man ihn mehr oder weniger halbwegs sinnvoll los wird, hoffentlich. Das Thema Spam, die Plage geht weiter. Frank Richter, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich staune, dass nach dem Mittagessen sich so viele hier eingefunden haben, wo es doch um ein etwas unappetitliches Thema geht. Ich denke, alle wissen, was Spam ist. Eine richtige Plage im Internet. Das Zitat stammt hier von Leuten, die ja sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Letztlich geht es für uns, wenn ich sage uns, dann meine ich insbesondere die Administratoren von E-Mail-Systemen, darum, den E-Mail-Dienst, wie wir ihn kennen, wie wir ihn schätzen, überhaupt noch, ich sag mal, auch für die Zukunft als einen sinnvollen Dienst zu erhalten. Nicht, dass es so weit kommt, dass nämlich dieser Dienst irgendwann mal sinnlos wird, weil nämlich das Verhältnis von nützlicher E-Mail zu Spam-E-Mail so ungünstig wird, dass wir sagen, funktioniert so, wie wir das kennen und wollen überhaupt nicht mehr. Kurz zum Problem für, vielleicht aus Benutzersicht, die von dubiosen E-Mails überschwemmten Mailboxen, unsere eigenen und die unserer Nutzer, alle die, die eine E-Mail-Adresse haben, die schon ein paar Jahre Bestand hat, vielleicht schon über 10 Jahre Bestand hat, wissen, dass da immer mehr solcher Schmutz in unsere E-Mail-Boxen gelangt. Okay, vielleicht erinnern sich einige, die vielleicht vor 2 Jahren schon hier waren, dass ich schon mal einen Vortrag gehalten habe, der hieß damals Spam, Plage des Internet, steht auch noch im Netz, und ich bin damals schon so eingegangen um die Begriffsbildungen, was gibt's alles so, was ist eigentlich Spam, wie lauten denn so oder was gibt es andere Begriffe, wie sowas auch diskutiert wird. Das möchte ich heute alles gar nicht mehr erzählen, das können Sie bei Bedarf nachlesen. Ich habe das Problem damals umrissen, was zur Geschichte gesagt, ein Hauptproblem benannt, die Open Relays, kurz zur Erinnerung, das sind also Mail-Server oder allgemein alle Rechner im Internet, die über Port 25, das ist der SMTP-Port, E-Mails entgegennehmen, die eigentlich an Benutzer gedacht sind, die gar nichts mit dem aktuellen System oder mit der Benutzerschar, die das System nutzt, zu tun haben, sondern die E-Mails entgegennimmt und dann auch treu und brav an die Benutzer, an die Empfänger, die da irgendwo in der weiten Welt sind, ausliefert. Das war lange Zeit gang und gäbe im Internet, dass jeder Rechner die Serverfunktionalität übernommen hat und nach guter Sitte Mails entgegengenommen hat und an die Empfänger im Netz weitergeleitet hat. Heute ist das eine Geschichte, die man unbedingt sein lassen sollte, sondern nur noch Mails transportieren soll, die was mit den eigenen Benutzern zu tun hat. Denn diese Open Relays werden von den Spammern massiv benutzt, um E-Mails zu Tausenden und zu Millionen über das Internet zu schicken, ohne dass deren eigenen Server belastet werden. Okay, ich hatte was genannt zum Verhalten als Spam-Empfänger, Maßnahmen für ISP, Anti-Relaying-Maßnahmen, die RBLs vorgestellt, kann man alles noch nachlesen. Ich möchte heute neuere technische Verfahren vorstellen, denn das Problem gibt es nach wie vor und es ist auch nach wie vor schlimmer geworden. Es gibt nach wie vor Open Relays, was ich vorhin schon genannt habe, Server, die Mails an beliebige Empfänger empfangen und weiterleiten, obwohl man heutzutage, wenn man sich ein modernes Linux, welcher Distribution auch immer, installiert, das schon gar nicht mehr hinkriegt. Zumindest eben unter Linux. Die meisten Software, die lässt das gar nicht zu, dass man da sich einen Server installiert und der dann beliebig Mails zustellt. Man muss dort nämlich dann, wenn man das machen muss, muss man bewusst Hand anlegen und den Server freischalten. Das gilt eben für Linux, aber für eine große Anzahl alter Systeme und andere Betriebssysteme gilt das nicht. Das heißt, dort ist es also nach wie vor unklar, ob man seinen Mail-Server auch relay fest bekommt. Ja, die Spammer haben neue Wege gefunden, offene Proxy-Server, WWW-Skripte, die dann eben benutzt werden zum massenhaften Versenden von E-Mail. Ein nach wie vor prekäres Problem sind fehlende Kenntnisse bei E-Mail-Verantwortlichen. Ich erlebe es auch immer wieder, dass, ich sag mal, Mitarbeiter einer Firma, die kriegen quasi dann noch einen Auftrag, du übernimm mal schnell, da haben wir dann einen Server und der macht E-Mail für uns und das musst du mal mitgucken, dass der immer schön am Laufen ist und mach das ganz einfach mal so mit nebenbei, so guckst du täglich mal drauf, ob das alles in Ordnung ist und ja. Und auch eine gewisse Ignoranz bei solchen Leuten, die eben das noch als zusätzliche Aufgabe draufkriegen, ist nicht mal bös gemein. Sagen, ja okay, da gucke ich halt immer hin und guck mal die Logfiles so durch, ob die E-Mails für meine Benutzer klappt. Und man erlebt es immer wieder, wenn man eigene, sag mal, Probleme mit irgendwelchen Leuten hat, dann wendet man sich an die Betreiber dieser Server oder versucht es zumindest und die sagen, nee, also unser Server verschickt keine Spam. Aus unserer Firma wird sowas nicht gemacht, weil man dann sagt, naja, die E-Mail, die kommt gar nicht von dir, sondern die ist von einem fremden System bei dir eingeliefert worden und dein Server hat das dann an unsere Benutzer massiv weitergeschickt. Und dann sagt er, wann war das? Vor 3 Tagen? Aha. Ja, damals war irgendwas komisch auf unserem Mail-Server. Systemauslastung war da 100%. Aber nach 5 Stunden war das okay. Ich habe mir da aber keine Birne drüber gemacht. Das hat sich von selber geklärt. Ich sage, na, das war genau die Zeit, in der dein Server massiv Spam verschickt hat, weil er ein offenes Relay ist. Und dann kann man sagen, ihm versuchen zu erklären, was er ist, was er machen soll, wenn man die Kraft und die Lust hat. Die meisten Admins sagen dann, das ist nicht meine Aufgabe und ja, hat sich dann erledigt. Das ist also ein großes Problem. Hängt natürlich auch zusammen, dass keine Ressourcen dafür vorgesehen ist, so einen Service ordentlich zu machen oder auch eben outzusourcen an gute Provider. Und dass es eben auch auf Provider-Seite natürlich Billiganbieter gibt, die dann eben auf die Spam-Problematik keinen Wert legen oder das nicht berücksichtigen können. Die Spammer haben ausgefeiltere Techniken gefunden, um ihre Nachrichten an die Benutzer zu bringen, aber sie sind kein wenig besser geworden. Man hört ja häufig so, dass E-Mail-Marketing gehört heute dazu. Gezieltes E-Mail-Marketing, da hatte ich letztens auch was in einem Vortrag gesagt, dass man damit durchaus leben kann. Aber so wie wir das erleben, sind also die Spammer keinesfalls irgendwie besser geworden, dass sie sozusagen vielleicht zielgruppenorientierter geworden sind oder eben uns mit ihren Nachrichten eben nur noch weniger, aber dafür treffsicherer überfluten. Wir kriegen nach wie vor diesen ganzen Schrott, kriegen alle und jeder ungefragt Angebote für US-amerikanisches Zeugs, was hier überhaupt nicht relevant ist, kommt also auch weltweit an jede Adresse, die nur irgendwie greifbar ist. Also es gibt da kein Verantwortungsbewusstsein auf der Seite. Und nach wie vor ein Problem, dass es keine eindeutige Rechtsprechung gibt, wird es wohl auch nie geben, weltweit auf der Strecke. Es gibt einen neuen Begriff, das Gegenteil vom Spam heißt heutzutage Ham. Dabei gibt es auf einer Seite doch ganz optimistisch stimmende Ansätze auf der juristischen Seite. So habe ich das zumindest gelesen. Verstanden habe ich diese ganzen Dokumente nicht. Ich habe auch nicht so sehr viel Zeit da investiert. Das EU-Parlament hat irgendwann 2002 was verabschiedet, was da dafür sorgen soll, dass kommerzielle E-Mail, was wir eben als, wenn wir so ungefragt und in Massen erhalten, als Spam bezeichnen, in der EU nicht erlaubt ist, wenn der Empfänger nicht vorher dem zugestimmt hat. Wie auch immer das funktionieren soll. Dahinter steckt, dass man sich als Empfänger irgendwo in eine Liste eintragen kann, wenn man sagt, okay, ich interessiere mich für dieses Produkt und bekomme dann quasi Newsletter von diesem Produkt. Das ist also damit gemeint. Und es gab da überschwängliche Pressereaktionen, dass damit sozusagen Europa zur spamfreien Zone wird. Hat nicht ganz geklappt. Denn diese EU-Richtlinie muss dann noch in nationales Recht umgesetzt werden, so wie ich das verstanden habe. Und natürlich muss diese, wenn es denn so ein nationales Gesetz gibt, muss dann auch durchgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen Urteile. Und ich frage mich immer wieder, wir haben so viele findische Rechtsanwälte, die da die Leute abmahnen, wenn sie auf ihrer Internetseite den Begriff Explorer stehen haben, weil das angeblich ein geschützter Begriff ist. Wann kommt denn nur endlich die Abmahnwelle gegen die Spammer? Vielleicht ein kleiner Tipp, wer einen Rechtsanwalt kennt und so, das wäre vielleicht mal eine schöne Geschichte. Ich denke, der Beifall der Community wäre dann so ziemlich eindeutig. Okay, wir haben sogar noch ein anderes Problem. Es ist nämlich für uns als E-Mail-Administratoren sogar unklar, ob wir überhaupt irgendwie gegen Spam vorgehen können für unsere Benutzer. Das heißt, ob wir Spam-Filtering überhaupt machen können. Denn wir greifen damit in das Postgeheimnis rein, in das Telekommunikationsgesetz und. Das ist ein großes Problem. Manche E-Mail-Administratoren ziehen sich dahinter zurück und sagen, okay, also die E-Mails, die an einen Benutzer adressiert sind von mir, die muss ich dem zustellen. Ich kann da überhaupt nicht eingreifen. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so eine Art, natürlich auch eine Art Schutzschild und sagen, okay, ich traue mich an die Sache nicht ran und ich mache es nicht. Wenn man sich trotzdem rantraut und seinen Benutzern Werkzeuge in die Hand gibt, wie sie die Spamflut eindämmen können, dann sollte man sich rückversichern mit seinem Arbeitgeber, mit wem auch immer, das festlegen in AGBs, Nutzungsbedingungen und so weiter. Tja, und dann sind wir auf der technischen Seite und das ist auch die Seite, die nicht so ein dünnes Eis ist wie diese juristische Geschichte für mich. Wir gucken uns ein paar technische Geschichten an. Eine Sache, die ich letztens schon hatte, das waren diese RBL, die Real-Time Black Hole List, diese schwarzen Listen. Die sind so ein bisschen in letzter Zeit generalisiert worden, heißen heutzutage DNSBL. Das sind also DNS-basierte Blocklisten von bekannten Spammern, von Open Relays und so weiter. Ja, DNS, Domain Name System, darauf basiert diese Geschichte. Und der Mail-Server, wenn ich den sozusagen konfiguriere und sage, er soll bestimmte solche Blocklisten benutzen, um meine Benutzer zu schützen, der hat natürlich dann dadurch zusätzliche Aufgaben. Das werden wir in den folgenden Beispielen auch noch sehen. Mein Mailserver muss, wenn er aktiv Spam-Schutz betreiben will, eine ganze Reihe Sachen mehr machen, als er ohnehin schon machen muss. Hier in dem Beispiel. Das ist also jetzt für die, die es vielleicht nicht so sehen oder wissen, das ist SMTP, Mail-Austausch. Auf unterster Ebene, ja, kann man gar nicht so sagen, OSI-Ebene 7, also auf oberster, aber wie auch immer. Für den E-Mail-Benutzer ist das natürlich nicht ganz klar, für den ist es dann schon ziemlich weit unten. Ja, ich kriege eine Verbindung von diesem Rechner, mein Mail-Server antwortet ihm freundlich, der andere stellt sich vor. Und was kann jetzt mein Rechner machen? Er weiß zumindest, von dieser IP-Adresse kommt die Verbindung und wenn ich habe den konfiguriert, dass er einige solcher Blacklisten abfragen soll, ob dieser Rechner vielleicht schon mal in der Vergangenheit negativ aufgefallen ist. Er wird also eine DNS-Abfrage machen, da macht er das wie wir das kennen, so bei Reverse-Abbildungen von IP-Adresse auf den Namen. Er dreht also diese IP-Adresse um und fragt jetzt so einen Dienst ab, der da heißt relays.ordb.org und fragt, macht eine Nameserver-Abfrage, ob es für diesen Rechner einen solchen Eintrag im Nameserver gibt. Wir sehen, hier gibt es keine Antwort und ich habe noch einen anderen DNS-Dienst, so einen Blocklistendienst eingestellt, der wird auch abgefragt und hier bekomme ich eine Antwort. Die Antwort mag für den einen oder anderen sinnlos erscheinen, ist auch an der Stelle, ich will mit der Adresse jetzt nichts anfangen, das heißt, ich will dann keinen Connect hinmachen, aber für mich, für meinen Mailserver das Zeichen, aha, für diesen Rechner hier oben gibt es tatsächlich einen Eintrag bei dieser Sperrliste. Okay, dann geht der SMTP-Dialog weiter. Das hat er jetzt sozusagen im Hintergrund gemacht. Er sagt mir, von wem die Mailadresse ist. Die wird akzeptiert und dann wird mir gesagt, an wen die Mail geschickt werden soll. Und an der Stelle weiß ich, aha, dieser Benutzer, der möchte jetzt diese Blockliste hier benutzen und sage dem entfernten Server, den Benutzer gibt es bei mir nicht. Dem muss ich nicht unbedingt verraten, dass dieser Benutzer, dass es den gibt, aber dass der von dem nichts annehmen will. Ich kann dem einfach sagen, User unknown. Und an der Stelle ist Schluss. An der Stelle geht es nicht weiter mit der Mail-Annahme. Ja, es können natürlich, und das ist bei Spam durchaus üblich, hier noch weitere Zeilen folgen mit Empfängern, also noch mehrere Rezipient-to-Adressen. Und ich kann jetzt eigentlich als Mailserver für jeden Empfänger entscheiden, nehme ich die Mail an oder nicht. Ich kann also auch Benutzer haben, die sagen, nö, ich will alle Mails haben, ich möchte diese Blocklisten nicht benutzen. Für den würde dann quasi der Dialog weitergehen und würde hier eben nicht User unknown, sondern würde eben accepted kommen und für den die Mail angenommen. Es gibt eine Reihe von Anbietern, eine große Anzahl Anbieter inzwischen, muss man sagen, von solchen Sperrlisten. Ist klar, diese Nameserver-Einträge wie hier oben, die müssen natürlich irgendwo gemacht werden, die müssen irgendwo verwaltet werden. Der erste klassische Anbieter war Maps. Die verbergen sich hinter der Adresse mailabuse.org. Die sind seit August 2001 kostenpflichtig. Also das heißt, die sind nicht mehr von jedem frei benutzbar. Es gibt da Ausnahmen für Privatnutzung und für nicht kommerzielle und so kleinere Organisationen, aber da muss man sich dort anmelden. Muss quasi die Benutzung der DNS-Liste freischalten lassen oder halt bezahlen dafür. Aber es gibt eine große Anzahl von freien solchen Sperrlisten. Die eine nennt sich relays.ordb.org, mit der haben wir selber auch ganz gute Erfahrungen. Mehr solcher Listen gibt es natürlich im Web zu finden. Ich habe hier einmal ein URL aufgeführt, da sind über 100 solcher Anbieter von solchen Sperrlisten verzeichnet. Es gibt natürlich, oder dieser Dienst funktioniert recht ordentlich, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Problemen. Das heißt, hier oben ist jetzt sozusagen dieser Server steht auf dieser Blacklist. Im Übrigen kann man bei diesen Anbietern häufig sehen, wie die auf so eine Sperrliste gekommen sind. Das heißt, wann ist dort mal, häufig wird dort eine Datenbank, die man übers Web abfragen kann, das verzeichnet quasi eine so eine Spam-Mail, die über diese Server gegangen ist, oder aber wann zuletzt überprüft wurde, ob dort wirklich ein offenes Relay da ist. Kann man häufig im Web einsehen. Es ist natürlich eine Sperre für den ganzen Server. Das heißt, wenn ein Benutzer dieses Servers, kann ja ein ISP dahinter stecken, wenn ein Benutzer dieses Servers mal Spam verschickt hat, dann werden alle Benutzer dieses Servers quasi von mir ausgesperrt. Ist natürlich in gewisser Weise ungerecht. Betrifft, habe ich irgendwas gemacht? Ah, jetzt weiß ich, wie man das ausschaltet. Ha. Wollte ich aber gar nicht. Okay. Ja, die Technik. Ja, betrifft auch Unschuldige, ist ganz klar. In dem Beispiel, was ich schon ein paar Mal genannt habe, oder das war die Phoenix-Buchhandlung hier in Chemnitz, heißt heutzutage irgendwie anders. Die benennen sich immer mal um oder werden verkauft oder gekauft. Egal. Jedenfalls, die haben mich mal angerufen, dass an alle Mail-Empfänger E-Mails schicken nur an die TU Chemnitz nicht. Ob die TU Chemnitz nur endlich mal ihre Mailserver ordentlich konfigurieren könne, dass sie von denen auch E-Mails annimmt. Dann musste ich nur meine Logfiles gucken und das war natürlich ein schwerer Vorwurf, den Mailserver nicht richtig konfigurieren und sowas und habe gesehen, okay, Dann und dann habt ihr es probiert. Ja, euer Server steht auf dieser Blacklist bei mailabuse.org. Wir als Uni haben uns quasi diesen Dienst gekauft. $175 pro Jahr kann so eine große Uni für 12.000 Nutzer verkraften. Habt ihr nachgeguckt, warum dieser Server da draufsteht und habt eben gesehen, habt dem Admin da den URL genannt. Ich sage, hier über eure Server ist Spam verschickt worden. Und dann kommen natürlich die Argumente, die ich vorhin schon genannt habe. Wir versenden keinen Spam, wir versenden nur an Benutzer, die von uns Informationen erhalten wollen. Ich sage, guck dort bitte nach, über eure Server ist das gelaufen, guck in deinen Logfiles. Logfiles? An so einer Stelle ist man dann immer, ich sage, Mensch, kümmert euch um eure Mail-Server, dass die dicht sind. Und danach kommt natürlich die Frage, ja, wieso geht es zu allen anderen und ausgerechnet zur TU Chemnitz nicht? Und ich sage, ja, wir schützen unsere Benutzer vor Spam. Und habe denen auch gesagt, an zwei Benutzer, bei uns ist es gegangen, die haben nämlich diesen Spam-Schutz ausgeschalten. Okay. Tja, das sind so die Probleme, die man damit haben kann, wenn man sowas einsetzt. Dann bei einer ganzen Klasse von Benutzern, die wir heutzutage so an der Uni haben, junge Studenten, die zu uns kommen, die haben natürlich einen Mail-Account bei GMX, einen bei web.de und einen bei sonst wo was, verschicken da ihre E-Mails wild hin und her durch Forwarding und irgendwann kommt dann vielleicht über web.de, GMX, kommt die Mail in die Uni. Dann ist der Absender natürlich, der einliefernde Rechner zu uns natürlich nicht mehr der Originalserver, sondern eben GMX. Und GMX steht nicht auf so einer Sperrliste. Also an der Stelle ist es wirkungsvoll. Da zieht natürlich so eine Geschichte überhaupt nicht. Ja, es sind auch große Provider betroffen von diesen Sperrlisten. Einer der bekanntesten ist Schlund und Partner, das ist 1&1 und alles so, was da rum ist. Die alten Mail-Server von denen, die eben viele Kunden noch benutzen, von denen ist eben so ein Kundenserver.de, mit denen haben wir da auch schon viel Spaß gehabt. Aber die neuen Server von ihnen sind nicht auf der Sperrliste, die sind auch ganz gut dagegen geschützt vor Missbrauch, muss ich zur Ehrenrettung ja mal sagen. Okay, also die eine Möglichkeit sozusagen schon, den einliefernden Rechner an mich sozusagen zu kontrollieren, ob der schon mal bekannt geworden ist, den haben wir jetzt abgehakt, haben die Probleme kennengelernt und wollen noch weiteren Mechanismen Ausschau halten. Ich kann natürlich die Absendadresse, also von demjenigen, der mir vorgibt, der Absender zu sein, den kann ich natürlich nach allen Regeln der Kunst überprüfen. Die eine Chance ist, ich checke erstmal, ob es die Domain des Senders überhaupt gibt. Wenn es die Domain des Absenders nicht gibt und die im Nebenserver nicht verzeichnet ist oder ganz blöd im Nebenserver verzeichnet ist, zum Beispiel wenn für diese Domain MX-Record, der Mail-Exchange-Record, auf die Localhost-Adresse zeigt, gibt es zuhauf, da kann ich sagen, nee, also ein Benutzer, von dem so eine E-Mail kriegt, kann der die nie beantworten. Dann sage ich, also dann ist da bestimmt irgendwas faul, da ist irgendwas dubios. Und gerade bei so einem Eintrag, da ist das klar, dass das dass das nicht funktionieren kann und nicht funktionieren soll. Es gibt eine Reihe von neuen Blocklisten, die sogenannten Right-Hand-Side-Blocklisten. Dort gucke ich mir also die Domain an, also das, was hinter dem Ad-Zeichen steht, ob diese Domain irgendwie verzeichnet ist und merkwürdig auffällt. Es gibt da so einen Dienst, nennt sich rfcignorant.org. Das heißt, wenn die Absendedomain gegen gewisse Regeln verstößt, gegen RFCs verstößt, dann ist die dort verzeichnet. Das heißt, wenn diese Domain zum Beispiel keine Delivery Status Notifications annimmt oder aber wenn Postmaster Domain nicht akzeptiert wird, dann sind die da drin verzeichnet. Ist was ähnliches wie diese DNS-Blocklisten, nur sind eben hier keine IP-Adressen verzeichnet, sondern Domainnamen. Also zum Beispiel, wenn die TU Chemnitz mit dem Internetdomain tu-chemnitz.de keine Postmaster-Mails annimmt, also wenn die Mails zurückkommt als Unknown User, dann ist die Chance groß, dass wir hier auch verzeichnet sind. Das heißt, ich kann dann eine Nameserver-Abfrage machen auf tu-chemnitz.de.rfcignorant.org und wenn dort also mir was zurückgeliefert wird, dann weiß ich, diese Domain verstößt da gegen bestimmte Regeln. Okay, es ist auch eine ganz gute Methode, ist noch ein bisschen untergliedert, also man muss da nicht sozusagen, man kann da genau auswählen, ob sozusagen oder welche Sachen ich da, tja, welche Verstöße ich noch akzeptiere und welche nicht. Das geht sogar so weit hin, wenn die Domain keinen ordentlichen Whois-Eintrag hat, dann wird sie auch geblockt und so weiter. Also das ist sehr weit getrieben und naja, da kann man aber so ziemlich gut auswählen, welchen Dienst man da benutzen will. Das ist auch ein kostenfreier Dienst. Okay, eine andere, noch aufwendigere Sache kann ich machen, indem ich sozusagen im SMTP-Dialog, wie wir das hier unten sehen, dort eine Rückverbindung zu dem Mail-Server der Absendedomain aufbaue. Kompliziert, wir gehen es mal der Reihe nach durch. Ich kriege wieder die Verbindung von diesem Rechner. Wir machen die ersten Protokollspiele, bis wir dann erfahren, wer denn der Absender dieser Mail ist. Das ist jetzt sozusagen diese Absenderadresse. Hier hinten steht die Domain gmx.de. Mein Mail-Server geht nun ran und sagt, okay, ich suche mir mal im Nameservice die Mail-Exchanger für gmx.de raus und baue jetzt von meiner Seite rückwärts eine Verbindung zu dem auf. Einer Mail-Exchanger von gmx ist mx0.gmx.de. Baut eine Verbindung zu Port 25 auf und wir tun jetzt so, als würden wir eine Mail an unseren Absender schicken. Wir sagen Mail from Rezipient to und kriegen hier vom freundlichen Mailserver von GMX gesagt, dass diese Adresse bei GMX nicht bekannt ist. Unser Mailserver entscheidet, ja, wenn die Adresse bei GMX nicht bekannt ist, wo soll sie sonst bekannt sein? Wir gehen davon aus, dass diese Mailadresse gefälscht ist und lehnen an der Stelle ab. Wollen wir nicht. Mailadresse ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ungültig. Probleme an der Geschichte ist ziemlich aufwendig. Ne? Ich muss erst den Nameserver abfragen, ob der vielleicht auf der DNS-BL-Liste steht. Dann frage ich dann noch diese RFC-Ignorant-Geschichte ab. Und jetzt muss ich auch noch eine TCP-Verbindung rückwärts zum Mail-Server aufbauen, um zu fragen, ob es den Nutzer dort gibt. Ziemlich aufwendige Geschichte. Und dazu kommt noch, dass es nicht immer geht. Andere große Mail-Provider, Yahoo.com, AOL.com, lassen das nicht zu. Also die würden so eine Anfrage, wenn ich die Rückverbindung baue, immer beantworten, ja, den Nutzer gibt's, her damit, mit der Mail. Was sie dann später mit der Mail machen, ob sie die dann verwerfen und dem Nutzer vielleicht nicht zustellen, das wissen wir an der Stelle nicht. Aber wir wollen ja eigentlich auch keine richtige Mail schicken, sondern wir müssen uns verlassen auf sowas, was uns der entfernte Mail-Server hier sagt. Also ist nicht immer machbar, aber für einige für die wäre es aber gerade ziemlich sinnvoll, weil ich sag mal, E-Mail-Adressen von AOL. Ja, okay.
Ja. Es gibt inzwischen auch einige kleine Webhoster, die anbieten, dass man so Sammelaccounts anlegt und alle Mails, die an xyz@meine-domain gehen, die werden immer angenommen. Also das hebelt das ja auch komplett aus.
Das würde es auch komplett aushebeln, ja.
Warum machen die sowas? Ich meine, das ist ja echt ziemlich dumm eigentlich.
Tja, ja. Ich weiß es nicht, also sie werden Gründe haben, aber weiß ich auch nicht.
Die Kunden sagen meistens, dass sie wollen, wenn sich jemand was schreibt, dass sie was bekommen.
Tja, also wurde gerade gesagt, dass alle Mails akzeptiert werden, dass der Postmaster die dann kriegt und quasi dann händisch verteilen kann. Tja, wenn das manche so entscheiden, Provider. Ja. Ja.
Noch was anderes, weil ich da gerade sage. Dann eben so
Ja.
Ja.
Ja, das ist auch der Grund, der angeführt wird von den großen Providern, die verraten sozusagen nicht, ob es den Nutzer nur wirklich gibt oder ob es den nicht gibt. Also die nehmen quasi jede Mail an und versuchen also nicht schon auf der Ebene zu entscheiden, will ich die Mail oder will ich die nicht. An der Stelle hätte es den Vorteil, ich bräuchte nicht erst die gesamte Mail übertragen, könnte sozusagen schon vorher den Daumen nach unten zeigen und die Mail abblocken. Hat natürlich genau die Gefahr, dass ich sozusagen an der Stelle probieren kann. Ich könnte ja meinen Mail-Server an der Stelle fragen, nach allen möglichen Adressen von AAA bis ZZZ durchfragen und dann mal gucken, ob mein Mail-Server an der Stelle sagt, welche er akzeptiert und welche nicht. Das ist der Grund, warum das viele an der Stelle nicht machen. Ja, die Gefahr ist durchaus vorhanden. Ja, deswegen ist das eben eine Methode, die schon ziemlich kritisch ist. Also wir machen es auch nicht. Ich habe quasi jetzt nur die Technik vorgestellt, die von, ich sag mal, ich weiß es zumindest vom Exim-Mail-Server unterstützt wird. Es gibt, also ich habe mich auch nicht eingängiger damit beschäftigt, weil ich eben diese Gefahren auch sehe. Erstens aufwendig und zweitens kann das auch irgendwie aus dem Ruder laufen und das eben eh nicht weitgehend verfügbar ist. Was natürlich immer möglich ist und was wir auch bei uns machen, ist, dass wir für besonders schlimme Spam-Absender da ja manuelle Listen pflegen. Das geht also sowohl für diese Absenderadressen als auch für besonders schlimme Server, die eben aber auf unserer von uns verwendeten DNS-Blockliste nicht draufstehen. Das kann man natürlich immer machen, wenn man das denn machen darf und das möglichst vielleicht auch nutzerspezifisch noch hinbekommt. Also zum Beispiel bei uns, wir haben da stehen gar nicht so sehr viele drin auf so einer Blockliste, aber ich glaube, es gibt jetzt ein Virus, der ist der Absenderadresse immer big@boss.com. Also ich kriege zumindest täglich 50, 60 solcher Mails. Muss irgendein Virus sein. Ich habe mich da noch nicht eingehender damit beschäftigt. Das ist dann nur noch ein anderes schlimmes Thema. Okay, wir haben gesehen, dass diese ganze Geschichte mit Überprüfen von Absenderadressen und Absenderrechner und Erstellen von solchen schwarzen Listen problematisch ist. Letztlich können wir uns aber noch eine Ebene zurückbewegen und sagen, ja, was wollen denn die Spammer, die Spam-Schicker von uns? Die wollen eigentlich, dass wir einen bestimmten Inhalt zu Gesicht bekommen und wollen uns darüber was verklickern. Das heißt, die Spammer, die können versuchen, den Absender zu verschleiern und Open Relays zu benutzen, aber letztlich die Botschaft, die wollen sie immer an uns rüberbringen. Die versuchen sie zwar auch zu verschleiern, indem sie CBS64 kodieren und dann nochmal sonst wie was machen, oder merkwürdige Zeichensätze verwenden oder in HTML Wust einzupacken, dass in Klartext Leser da überhaupt nicht mehr sieht, was da Phase ist. Aber letztlich steckt an jedem Spam-Mail eine Textbotschaft oder manchmal auch nur ein Bild. Aber auf jeden Fall den Inhalt. Deswegen ist das eine Methode, die den Inhalt zu analysieren, die sehr vielversprechend ist. Also, SMTP-Dialog könnte wieder so aussehen, dass ich sozusagen erst alles akzeptiere, entgegennehme und nach dem Empfang der E-Mail ein Inhalts- oder ein Analyse-Tool anwerfe, was mir den Inhalt der Mail bewertet. Und danach kann ich dem Absender immer noch sagen, hier, deine Mail möchte ich ja nicht. Das Problem an der Sache ist nur, wie finde ich denn sicher und schnell Spam-Mails heraus, wie kann ich denn diese Analyse ziemlich schnell und machen, ohne dass ich natürlich falsche, positive Treffer habe, das heißt also, dass ich da gute Mail abwehre. Auf dieser Strecke der Inhaltsanalyse ist in letzter Zeit recht viel passiert. Wir können die, sag mal, grob einordnen in Analyse-Tools nach einem gewissen Testenregelsatz und ein gewisse Analyse-Tools nach einem dynamischen oder statistischen Regeln. Ja, mit festem Regelsatz, ich kann also, das wird jeder von uns, der Spam empfangen hat, in seinem Kopf schon mal gemacht haben, und indem er da so, wenn man sich dann doch mal die Spams anguckt, so ein bisschen dann sieht, aha, die Subject-Zeile sieht häufig blöd aus, da sind so viele Leerzeichen dran und da hinten kommt irgendwie so eine Gruppierung von Zahlen und Buchstaben, so eine ID. Und eine Menge solcher Regeln und Regelmäßigkeiten findet man in vielen Spam-Mails vor, und ich kann die wirklich in einen Regelsatz mal gießen und sagen, okay, anhand dieser Regeln kann ich Mails analysieren. Wenn das jeder Nutzer für sich selber macht, dann, ich sag mal, den Versuch wird jeder schon mal unternommen haben und sagen, nee, von der Absenderadresse will ich keine Mail, von der. Und wenn das dann 5 Dutzend Absenderadressen sind und trotzdem die Spamflut anhält, wird man sich überlegen oder wird man merken, ja, die benutzen ja immer eine andere Absenderadresse. Also das ist also völlig sinnlos. Aber man kann natürlich versuchen, Regeln da zu abstrahieren. Ja, und häufig hinterlassen Spammer auch typische Markierungen in Mail-Headern. Die kann man in Regeln gießen. Man kann natürlich die Spam-Sprache im Inhalt analysieren und ja, in Regeln fassen. Man kann gewisse Heuristiken feststellen, dass also wenn der Anteil an HTML-Tags, ich sag mal, mehr als 90% ist in einer E-Mail und findet dort noch Treffer von typischer Spam-Sprache. Interessant ist auch, dass gewisse Farben, also so wie HTML-Farben, ne, so zum Beispiel FF0000, ein knalliges Rot, benutzen die Spammer vorzüglich gern. Dass man solche sag mal, Anzeichen für Spam aneinander reihen kann und dann irgendwann mal zu dem Schluss kommt, okay, das ist Spam. Gewisse Encodings, die gern benutzt werden und so weiter. Ein Produkt auf der Strecke ist Spam Assassin, ist ziemlich beliebt, ist ein Perl-Modul, besteht aus diversen Programmen und auch im Daemon. Ja, die Regeln sind dort ja, reguläre Ausdrücke, dort feiern also Perl reguläre Ausdrücke volle Triumphe. Man kann dort Whitelists, also gute Listen und Blacklisten anlegen. Man kann dort auch wieder diese Domain nehmen, servicebasierten Blocklisten abfragen und sogenannte Spam Datenbanken. Da komme ich dann später noch dazu. Ein paar sind hier mal aufgeführt. Es wird dort so eine sogenannte Spam-Score ermittelt. Das ist also letztlich eine ganze Zahl. Und je größer diese Zahl ist, desto wahrscheinlicher ist die Mail Spam. Man kann dort E-Mails markieren lassen als Spam im Header, im Body und ist so recht universell einsetzbar im MTA, das ist also mein Mail-Server, oder auch beim Mail-Benutzer. Da gibt es also eine ganze Reihe von Produkten, die letztlich wieder Spam-Assassin benutzen. Probleme? Durch diesen doch recht festen Regelsatz ist es klar, dass ich recht häufig Updates von dem Programm einfahren muss oder selber solche Regeln erstellen muss. Das ist aber allerdings recht schwierig. Also muss man sich schon mit Perl-regulären Ausdrücken so ein bisschen auskennen. Und man kann, also die Fehlerquelle ist ziemlich hoch, wenn man dort mal ein Sternchen an die falsche Stelle setzt. Also man muss relativ häufig Updates fahren. Es gibt so aller Monate, aller 2-3 Monate gibt es neue Versionen von Spam Assassin. Und der Verdacht liegt sehr nahe, wenn sozusagen eine neue Spam Assassin Version da ist, dann geht immer die Trefferquote an gefundenen Spam-Mails erstmal ziemlich hoch und die lässt dann wieder nach. Da liegt der Verdacht nahe, dass die Spammer selber nun dieses Open-Source-Produkt Spam Assassin benutzen und ihre E-Mail-Botschaften dagegen checken und versuchen, durch geschickte Anordnung von Worten oder manchmal auch leichten Schreibfehlern solcher Worte, die den festen Regelsatz von Spam Assassin zu umgehen. Ja. Wo? Ja. Ja, dazu komme ich jetzt zu diesen zweiten Filtermethoden. Ja, Bewerten des Inhaltes nach statistischen Methoden. Es gibt ein schönes Paper von Paul Graham, A Plan for Spam. Das ist jetzt nicht zu übersetzen ein Plan für Spam, sondern eigentlich ein Plan, um gegen Spam vorzugehen. Und dort schlägt er Algorithmen vor, die schon lange, lange, lange bekannt sind, die von einem Mathematiker aufgestellt wurden. Und so wie ich es verstanden habe, will ich es hier mal darbieten, ohne, machen Sie mich bitte nicht fest, ist für mich auch wieder ein bisschen dünnes Eis. Man hat also eine gewisse Anlernphase. In dieser Anlernphase sage ich meinem Filterprogramm, was gute Mails und was schlechte Mails sind. Also Spam und Hem trenne ich in zwei verschiedene Töpfe. Der extrahiert dann Wörter und Beziehungen der Wörter untereinander raus und kann dann nach dieser Anlernphase eine selbstständige Bewertung vornehmen. Das sind dann, der Mathematiker war Thomas Bates, glaube ich. Und diese Filter, die man hier verwendet, sind die Bates'schen Filter. Also dort kann ich aus einer Kombination von Wörtern, die in meinem Mail-Inhalt auftauchen, eine Spam-Wahrscheinlichkeit feststellen. Wenn ich dann doch mal der Filter nicht funktioniert hat, habe und ich bekomme doch mal eine Spam-Mail wieder, dann kann ich die also sozusagen wieder als markieren und meinen Filter quasi weiter schulen und weiter verbessern, sodass der Filter eben dann nach gewisser Zeit mitlernt oder ja immer schlauer wird. Es gibt eine ganze Reihe von Produkten, die diese Algorithmen umsetzen, neue Algorithmen und Ideen entwickeln. Bogo-Filter war, glaube ich, einer der ersten Spam-Base. Und dieses CAM 114, von dem dieses schöne Logo hier ist. Diese Sachen funktionieren sehr gut bei relativ einheitlichen E-Mail-Verkehr. Von mir selber noch nicht ausprobiert, das habe ich also die Erfahrung von Admins der FU Berlin. Problematisch wird es bei mehrsprachigen Mailverkehr. Das heißt, wenn ich eigentlich fast nur deutsche E-Mails bekomme und die englischsprachigen E-Mails, die sind fast alle Spam. Der eine oder andere wird das bestätigen können, dass das so ist. Und dann kommt doch mal eine englische E-Mail. Dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass diese englische E-Mail, die gute E-Mail, die ich unbedingt lesen will, dann doch auch als Spam eingeordnet wurde, weil eben dort viele englische Worte drin vorkommen. Das heißt, ich sollte, wenn ich solche Filter benutze, diese Filter nicht benutzen, um die Mails gleich zu löschen, sondern um die anders sozusagen einzusortieren. Und einmal die Woche kann ich dann in diesen Spam-Folder, in diesen Spam-Ordner reingucken. Und wenn dann doch eine gute E-Mail da ist, dann muss ich die wieder markieren und meinem Filter sozusagen beibringen. Aber du, das war jetzt eine gute. Okay. Mozilla ab der Version 1.3 wird solche Bayesian Filter haben. Da wird das auch so funktionieren, muss man sehen, wie sich das so in der Praxis macht. Und wie eben gesagt, Spam Assassin ab der Version 2.5.0 hat dieses Feature auch. Das heißt, dort ist dann so eine Kombination da von diesen festen Regeln und kann sagen, okay, wenn du mit deinen festen Regeln erkannt hast, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit Spam ist, dann kannst du das dem Bayesian Filter vorwerfen und den sozusagen beibringen, hier die Worte, die hier drin sind, das sind also wirklich jetzt schlechte. Oder wenn Spam Assassin mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt hat, dass das keine Spam ist, dann kann er dem Bayesian Filter auch sagen, hier, das ist eine gute Mail. Die Worte musst du merken, die deuten auf eine gute E-Mail hin. Ja, eine entscheidende Frage ist, wo kommen denn solche Filter zum Einsatz? Ich kann mich natürlich zurückziehen und sagen, okay, zweitens, dem Benutzer stelle ich das zur Verfügung. Solche Tools, dem schicke ich meine Mail hier. Es gibt da tolle Sachen. Kannst du dir bei dir einrichten und die werden dich dann vor Spam schützen. Da kann ich mich als Mail-Admin sozusagen genüsslich zurücklehnen und sagen, ich habe 12.000 Benutzer, die nichts anderes am Tage machen, als sich mit Bayesian Filtern auseinanderzusetzen und wie man die guten E-Mails und die schlechten E-Mails trennt. Okay, ist natürlich ein bisschen illusorisch. Von den 12.000 Benutzern sage ich mal, 500, 250, die sind da wirklich bereit und sagen, okay, ich gucke mir das an und ich bin da so interessiert, und ich bin da so dahinter, dass ich das für mich mache. Lasst mal ruhig alle E-Mails für mich durch, ich kümmere mich selber drum. Der Rest ist froh, wenn sie auf ein zentrales Mail-Filtering zurückgreifen, wenn es genauso funktioniert, wie sich der Benutzer das vorstellt. Das heißt, alle Spams rausfiltert und alle guten Mails kommen zu mir durch. Das wäre die heile Welt. Letztlich läuft es raus in einer Kombination von beiden. Ist klar. Wenn ich das zentral am Mail-Server mache, dann muss ich mir klar sein, dass ich da wirklich mich drum kümmere, dass ich gute Sachen einsetze, mir eine Strategie ausdenke, wie ich das machen kann und dass ich mir natürlich die Ressourcen, CPU-Speicher und so weiter, vorsehe. Dass ich mir mit meiner Nutzer-Community zu irgendeiner Art gemeinsamen Policy komme und mir auch Gedanken mache, wie ich das denn, wenn ich das am zentralen Mail-Server mache, trotzdem noch irgendwie nutzerspezifisch machen kann.
Ja, Frage dazu. Ich benutze zu Hause Spam-Assassin und ich habe gemerkt, das ist extrem CPU-intensiv für die Leute, dass die Nutzer.
Komme ich gleich dazu. Ja, und wenn ich nicht dran denke, dann nochmal kurz erinnern. Ja. 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 Ja, das ist eine Geschichte, die, ich sag mal, bei uns an der Uni auch natürlich groß diskutiert wurde. Also die Implementation dieser Sache war eine Sache, ich weiß nicht, wenn ich das mal alles mal zusammenrechne, vielleicht von 2 Wochen oder so, man kommt ja auch nicht immer dazu. Aber die Diskussion mit den Benutzern und mit den Leitern, mit den Entscheidern, die hat ein Dreivierteljahr gedauert. Letztlich, das meine ich oben in dem Punkt, Abstimmung mit den Gremien der Uni, Diskussion mit Benutzern und so weiter. Unser Gremium, also wir im Rechenzentrum haben so ein Gremium an der Uni, das nennt sich Rechenzentrumsbeirat und dort werden solche Policy-Entscheidungen diskutiert. Ja, komischerweise ist man dort nicht einmal auf die Idee gekommen, den Personalrat zu fragen. Und wir von uns haben den Personalrat auch nicht gefragt und der Personalrat hat uns nicht gefragt. Aber wir haben, hier an der Stelle nichts Geheimnis gemacht, sondern wir haben das von der ersten Minute an publiziert. Wir haben gesagt, wir haben das vor, das zu machen. Unser Wunschtermin ist im Sommer, das ist dann irgendwann mal im Herbst, ist dann real geworden und waren sozusagen an der Stelle offen. Ja, es kann durchaus sein, dass das morgen der Personalrat hier steht, also das kann durchaus sein. Wir haben aber auch ein paar Punkte hier ist sozusagen durchgesetzt oder hat sich in der Diskussion letztlich herausgestellt, dass wir das machen müssen. Denn wenn man an der Uni mit Technikern auf der einen Seite und mit Geisteswissenschaftlern auf der anderen Seite ist, dann sagen die Techniker, was, Rechenzentrum, für mich Spam-Schutz? Nö, gibt's nicht. In der Geisteswissenschaftler, was, ihr macht das noch nicht? Also völlig aufeinander prallende Sichten der Dinge, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir werden ein paar bestimmte Techniken installieren und werden versuchen, diese nutzerspezifisch zu machen. Das heißt, dass jeder Nutzer entscheiden kann, ich möchte diesen Schutz oder ich möchte nicht. Das waren, dann 1,5 Wochen nochmal von den 2 Wochen zur Realisierung, wie man das dann nutzerspezifisch machen kann. Ohne, dass es jetzt für den Nutzer zu kompliziert wird, weil dann scheiden die Geisteswissenschaftler ja schon wieder aus. ohne gegen die Geisteswissenschaftler, ich finde das immer erfrischende Diskussionen mit den Leuten, nicht immer, aber manchmal schon. Okay. Ich bin knapp mit der Zeit, ne? Aber wir sind auch fast am Ende. Wir haben 2 Mail-Relais, also 2 Rechner, die den ganzen Mailverkehr in die Uni rein und aus der Uni raus machen. Da läuft Exim drauf. Und an denen haben wir so, wir mussten dem Kind ja einen Namen geben, sozusagen automatische Schutzfilter für E-Mail eingesetzt. Die sind pro Nutzer via www einstellbar. Das sind also klicki, klacki, klicki. Hier, sehen Sie. Und haben sozusagen im Oktober, also 4 Wochen vorher an alle eine E-Mail geschickt. Ja, wir haben an alle eine E-Mail geschickt. Wurde uns auch übel genommen von einigen. Ja, völlig klar. Ja. Aber das haben wir dort gemacht und haben den Leuten mitgeteilt, wir wollen das machen. Danach könnt ihr lesen und hier so könnt ihr das einstellen. Und haben dann am Stichtag für alle Benutzer eine ganze Reihe von Filtern quasi eingeschalten, wer das nicht vorher schon ausgeschalten hatte. Also eine Opt-out-Liste, wie man das nennt. Haben einmal Spamschutz RBL, haben wir das genannt. Heute würde man das vielleicht DNSBL nennen, ist egal. Der Name ist Schall und Rauch. Dahinter steckt letztlich das Abfragen von gewissen Blocklisten. Wir können also sozusagen auf SMTP-Ebene, wie ich das ganz am Anfang vorgestellt habe, Mails für die Benutzer einzeln abblocken oder aber wir lassen, wenn der Nutzer das will, lassen wir die Mail durch und machen so einen Mail-Header XRBL-Warning rein. Spamschutz-Admin, das sind sozusagen unsere manuell gepflegten Listen für den schlimmen Absender. Und ja, haben dann noch so Inhaltsschutz-Viren, aktive Inhalte haben wir das genannt. Und da habe ich eigentlich die größeren Aufschrei in der Community oder in der Community, in meinen Benutzern erwartet. So nach dem Motto, was, ich kann keine Exe mehr empfangen und kein PIF und SCA und alles, was so Schönes da gibt. War aber nicht so. Es gibt einige wenige, die sich sozusagen diesen Klick hier ausgeknipst hat. Entweder finden sie es nicht oder ist das Klick, ja, weiß ich nicht. Aber es werden, wir haben keinen echten Virenfilter, muss ich sagen. Also keinen, was weiß ich, Sophos oder Antivir oder sonst wie was. Sondern wir haben da so einen ziemlich generischen Mailfilter von bekannten Viren, die wir so kennen, von den ganz schlimmen Sachen. Die können wir an der Stelle abblocken. Ansonsten werden die meisten eben hier über diese Regel mit abgeblockt. Okay, das andere, die Textanalyse, haben wir es genannt, steckt dahinter letztlich Spam Assassin. Der baut einen schönen Mailheader rein, der da heißt X Spam Score. Und da erscheint dann so eine Zahl und ja, für jede Treffer sozusagen so ein Pluszeichen. Das ist so eine Opt-in-Geschichte, das steckt hier dahinter. Das haben wir sozusagen später eingeführt und haben das unseren Benutzern nicht aufgedrückt, so nach dem Motto, du kannst das wieder abstellen, sondern haben unseren Benutzern gesagt, ihr könnt euch das einstellen. Also ihr könnt das wählen, diesen Schutz. Haben dann gesagt, okay, wenn der X-Spam-Score bei 7 liegt, das ist so ein bisschen Erfahrungswert, da ist die Chance sehr, sehr hoch, dass es sich wirklich um Spam handelt. Dann für alle die sozusagen diesen Spam-Schutz gewählt haben, löschen wir die Mail. Für alle anderen geht die Mail durch, aber dieser Header bleibt drin. Sodass jetzt sozusagen der kundige Benutzer an unserem Mailbox-Server auch selber filtern kann. Ne? Also wir haben gesagt, wir machen 2 Header rein, wenn irgendwas zutrifft. Er kann also beim Mailbox-Server, da lässt bei uns unter Cyrus sich diese Sieve-Filter einstellen. Das ist, kann er bei uns auch über ein Webinterface machen. Kann er natürlich feiner filtern, ist aber komplizierter, also für den Power-User. Ein solches Skript ist hier unten mal aufgeführt. Ist ein anderer, also Sieve-Filter sind ja eine Filtersprache, die RFC-standardisiert ist. Ich sag mal, ist eine Untermenge von dem, was Protzmail kann. Aber das stellen wir unseren Benutzern hier an der Stelle zur Verfügung. Okay, noch was zur Statistik. Hier die blauen. Also das ist sozusagen Statistik von Ende Januar 2002 übers ganze Jahr, wie viele Mails so am Tag denn abgewiesen wurden. Die dunkelblauen, das sind diese Blocklisten, diese DNS-Blocklisten, abgewehrte Sachen. Alles was rot ist, sind so Inhaltsschutzviren oder sowas. Da sieht man einzelne Peaks drin, da gerade wieder so ein Virus-Epidemie ausgebrochen ist. Und ab September haben wir dann die so hellblau dargestellt, die Textanalyse, also Spam Assassin. Hier hinten sehen wir so einen absoluten Peak. Da haben wir Spam Assassin 2.50 installiert. Und der erkennt momentan, ich sagte schon, so eine Kurve am Anfang, erkennt er ziemlich viel. Und irgendwann haben die Spammer sich wahrscheinlich dann wieder drauf eingeschossen. In absoluten Zahlen, ich habe mal einzelne Monate rausgepickt, ich sag mal September 2002 haben wir im ganzen Monat so knapp 450.000 Mails von externen erhalten. Davon hat Spam Assassin ich sag mal, 27% der Mails hat er einen Spam-Faktor von größer gleich 5 gegeben. Größer 7, das ist unsere Schwelle sozusagen, waren 22,7%. Also 22,7% der einkommenden Mails hat Spam Assassin wirklich als Spam eingestuft. Ja, die anderen, also das sind so die prozentualen Angaben, das sind die totalen Angaben. Hier hinten sind die anderen Varianten noch aufgeführt. Also die DNS-Blocklisten haben also insgesamt 38.000 Mails hier als ja, stammend von bekannten Spam-Rechnern geschickt und so weiter. Und hier nochmal aufgeschlüsselt, welche der Blocklisten da so aktiv geworden ist. Muss ich jetzt ein bisschen schnell drüber gehen, weil ich hier vorne diese Sache, das ist, ja genau, das ist so, also ich sag mal, es sind insgesamt sozusagen 27% mit größer 5, da stecken die natürlich drin. Ja, also man muss jetzt nicht summieren, also 27 bis 22. Ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Okay, das sind jetzt die Statistiken für den Server, was natürlich einen einzelnen Benutzer nicht so schrecklich interessiert. Für ihn interessiert nicht, was auf dem gesamten Server so stattgefunden hat, sondern was an E-Mails für einen selber denn so abgewiesen wurde. Und da, das war also auch eine Forderung, die gestellt wurde, dass man sozusagen nachvollziehen kann, welche E-Mail denn für mich abgewiesen wurde. Und da haben wir uns auch was ausgedacht, haben sozusagen einmal in der Nacht werden die Logfiles von dem Exim in der Datenbank geschafft. Und jeder Benutzer kann sich dann raussuchen, was denn so an E-Mail für ihn rein und rausgegangen ist, so eine Art Einzelmail-Nachweis und welche E-Mails für ihn geblockt worden sind. Und das ist dann schon spannend. Das habe ich jetzt mal gemacht für mich. Also es ist ein Ausschnitt, ne, aus den geblockten E-Mails. Wir können dann hier erkennen, warum die geblockt wurde. Können dann hier noch, kann man noch draufklicken, um sozusagen rauszukriegen, ja, warum ist denn dieser Server hier oben gesperrt? Sehen noch den Absender und an der Absenderadresse, ja, da kann ich schon häufig gut erkennen, es wird wohl wirklich Spam gewesen sein. Bei der Textanalyse, da haben wir hier noch das Subject immer mit verzeichnet und die Punkte Zahl, wie denn eine solche Mail eingestuft wurde. Und naja, anhand des Subjects kann man das häufig also auch sehen. Es kann natürlich jetzt sein, dass hier drunter bei Absendern ja, Adressen zu sehen sind, wo ich genau weiß, oha, die wollte ich eigentlich haben. An der Stelle habe ich als Benutzer die Chance, okay, kann den Absender von mir aus kontaktieren und sagen, pass auf, von dir ist eine Mail hier abgewiesen worden, da ist offenbar ein Problem. Und ja, kann nur versuchen, entweder den Spam-Schutz bei mir mal kurz auszuschalten und dem zu sagen, hier schick mal, oder aber dem Absender darauf hinzuweisen, dass da mit seinem Provider oder sowas irgendwie ein Problem ist. Ja, hier nochmal zusammenfassend, ich würde das einfach jetzt mal so stehen lassen. Eine Geschichte habe ich noch, weil ich häufig gefragt werde, ja, dieses Zeugs alles soll ich mir denn, gibt es denn nicht was Schönes zu lesen, wo man das mal alles lesen kann? Und ein Buch habe ich, das nennt sich das Postfix-Buch. Entscheidender ist allerdings der Untertitel Sichere Mailserver mit Linux. Es ist also ein Buch, was nicht nur auf Postfix ausgelegt ist. Klar, die Beispiele sind alle für Postfix, aber letztlich geht es darum, wie betreibe ich so einen sicheren Mailserver unter Linux. Sind rechtliche Aspekte dargelegt, die natürlich jetzt nicht zugeschnitten sind auf ein bestimmtes Problem.
So, bei Frank Richter, gibt es noch irgendwelche Fragen?
Danke.
Ja, mal ganz schnell, weil dann kommt der nächste gleich schon.
Ja. Inwieweit glauben Sie, dass Teargruppen zum Beispiel eine Lösung sein könnten?
Teargruppen ist ein interessantes Konzept, wo man sozusagen den Sender quasi hinhalten kann und ausbremsen kann und bei mir also ein paar Ressourcen dafür übrig bleiben. Ist eine interessante Geschichte. Wollen wir uns auf jeden Fall auch mal angucken, was man da machen kann. Okay, ich bin jetzt noch eine Weile da, vielleicht dann doch im kleineren Kreis. Danke.